Heute nehme ich euch bei Was glaubst du denn zum ersten Mal mit in hinduistische Gefilde. Mein Gast Almut Veit ist nämlich Mitglied der Brahma Kumaris, die im 20. Jahrhundert als Reformbewegung aus dem traditionellen Hinduismus entstanden sind. In Deutschland sind die Brahma Kumaris eine eher kleine Gemeinschaft, in Indien aber ziemlich groß. Und interessanterweise wurde die Gemeinschaft von Anfang an von Frauen geleitet. Almut hat mir in unserem Gespräch viel über die Lehre und die spirituelle Praxis der Brahma Kumaris erzählt, über ihre eigene natürlich auch. Und ich hoffe, ihr findet es genauso interessant wie ich. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Lieber Almut, hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Hallo Daniel. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr schön, ich mich auch. Du gehörst zur Gemeinschaft der Brahma Kumaris. Das ist eine spirituelle Gemeinschaft, die aus dem Hinduismus kommt und in Indien im 20. Jahrhundert entstanden ist. Was zeichnet euch denn aus?
Die Brahma Kumaris oder auch Raja Yoga Meditation ist eine Erneuerung des ursprünglichen achtpfädigen Weges von Patanjali. Es ist eine Vereinfachung dieser acht Pfade und es ist für jeden Mann, jede Frau, für jedes Kind etwa ab 8 Jahren zugänglich und es ist eine einfache Form, wie man meditieren lernen kann, wie man sich geistig weiterbildet und wie man auch das Leben verändert.
Achtfädiger Pfad heißt
das? Ja, achtfädiger Weg von Patanjali. Das ist die ursprüngliche Form des Raja Yoga in Indien. Und die Form der Brahma Kumaris ist eine Vereinfachung dieser 8 Pfade. Die sind aber alle darin vorhanden, aber in einer einfacheren Form.
Mhm. Also 8-pfädiger Pfad, 8-pfädiger Weg nennt ihr es. Klingt für mich, der stark buddhistisch geprägt ist, natürlich stark nach dem 8-fachen Pfad. Oder das ist auf jeden Fall was, woran ich sofort denke. Kannst du da sagen, wo da Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen?
Also so genau kenne ich mich mit den buddhistischen Pfaden nicht aus, da ja die Brahma Kumaris aus dem Hinduismus entstanden ist.
Ja, und der Buddhismus wiederum aus dem Hinduismus entstanden ist.
Ja,
aber es ist eine Ursuppe.
Also was ich vermute, ist, dass es denselben Ursprung hat.
Ja, sehr sicher. Mhm. Wie lebst du denn das Raja Yoga in deinem Leben?
Also ich praktiziere den Raja Yoga seit ungefähr 44 Jahren. Ich war sehr jung, als ich damit angefangen habe. Und ich habe sofort begonnen, den in mein Leben zu integrieren. Also der beinhaltet 4 verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist ein Studium, ist Lernen. Lernen von spiritueller Weisheit, spirituellen Erkenntnissen, auch spirituellen Lebensregeln. Der zweite Bereich ist der Bereich der Meditation. Wir meditieren täglich, jeden Tag, soweit es möglich ist für einen Menschen. Da gibt es keine festen Regeln. Also nicht, dass man jeden Tag 2 Stunden meditieren soll oder eine halbe Stunde. Also je nachdem. Menschen, die damit beginnen, die beginnen oft mit 10 Minuten, eine Viertelstunde am Tag und intensiv praktizierende, die gehen vielleicht bis zu 4 Stunden am Tag. Und der dritte Bereich ist dann das praktische Leben und dieses praktische Leben, das soll sich aus der Spiritualität entwickeln. Und der vierte Bereich ist das, was wir Service nennen. Das ist sowas wie gutes Tun, mit anderen Menschen gut umgehen, in den Beruf integrieren, diese Werte von Frieden, von Liebe und auch Glück, Happiness, ja, gehört auch dazu.
Und wie sieht deine alltägliche Praxis so aus?
Also ich fange selbst an morgens um 4 Uhr, meditiere ich am Morgen und ich freue mich auf die Meditation morgens. Das mache ich zu Hause. Dann haben wir hier, wo wir gerade sind, in unserem Center, haben wir unsere Lecture dann von 7:30 bis 7:30. Nach dieser Lecture tauschen wir uns auch ein bisschen aus und überlegen uns, was hat mir das heute gesagt, was kann ich in mein Leben integrieren, was war mir heute wichtig, was hat mich angesprochen. Dann mache ich meine Arbeit. Ich bin jetzt Freiberuflerin, war viele Jahre an der Schule tätig und an der Hochschule tätig. Und seit etwa 4 Jahren bin ich dann, nachdem ich in Rente gegangen bin, wieder Freiberuflerin geworden und ich arbeite mit Kindern, mit jungen Lehrern und so weiter. Und abends, also wir haben ein sehr schönes System, was für Menschen aller Berufe und aller Lebensbereiche wirklich gut geeignet ist. Das nennen wir Traffic Control. Traffic Control, den Gedankenverkehr mal kontrollieren, mal stoppen. Und das machen wir alle 2 Stunden. Dann meditieren wir so für ungefähr 3 Minuten. Wir ziehen uns dann mal mental raus aus dem Geschehen und kommen wieder bei uns selber an, bei dem inneren spirituellen Kern. Und dann arbeiten wir wieder weiter. Wenn man das nicht zu den festgelegten Zeiten kann, dann kann man das auch zu anderen Zeiten machen. Aber so diese kleinen Pausen während des Tages, die sind unheimlich wichtig für uns Menschen. Also das mache ich dann, die kleinen Pausen während des Tages. Und abends meditiere ich dann ungefähr nochmal eine halbe Stunde von 7 bis 7:30. Das ist nochmal eine gute Zeit für die Meditation.
Ja. Ja. Das heißt, die spirituelle Praxis nimmt relativ großen Raum ein in deinem Leben.
In meinem Leben, ja. Ja.
Und strukturiert dein Leben dadurch auch sicher sehr stark, ne?
Ja. Ja. Aber es strukturiert in der Art, dass es mein praktisches Leben unterstützt. Es ist nicht so, dass es mein praktisches Leben einschränkt oder reguliert, sondern das praktische Leben ist sehr wichtig und das spirituelle Leben unterstützt das praktische Leben. Also wenn man zum Beispiel in einer Familie lebt, ja, unterstützt diese spirituelle Praxis. Im Beruf unterstützt diese spirituelle Praxis.
Hast du ein Beispiel, wie deine spirituelle Praxis dich unterstützt, zum Beispiel im Familien- oder Berufsleben?
Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich arbeite wieder relativ viel freiberuflich und da gibt's immer mal wieder Konferenzen, immer mal wieder Sitzungen. Und während dieser Konferenzen versuche ich dann eben wirklich fokussiert zu bleiben. Ich versuche mich nicht zu wiederholen. Ich versuche mich sehr stark aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn ich feststelle, dass um mich herum viel gesprochen wird, was nicht so nützlich dann ist, dann gehe ich in mich hinein, in das Innere und sammle mich da mal für ein paar Minuten und tauche dann wieder auf. Und dann ist diese Langeweile, die manchmal kommen kann, oder auch dieses Genervtsein, das ist dann reguliert. Im Umgang mit Menschen, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, arbeite ich sehr viel aus diesem inneren stillen Raum heraus. Also wir alle haben so einen inneren stillen Raum, so einen inneren Inner Space, nennt man das im Englischen. Und wenn ich aus diesem inneren stillen Raum heraus agiere, sind die Interaktionen um vieles einfacher. Da erübrigen sich viele, viele Missverständnisse, viele Dinge, die schwierig werden können. Und ich lerne auch aus diesem inneren Raum heraus.
In der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass die Lebensregeln für Brahma Kumaris ziemlich anspruchsvoll sind. Also ihr seid Vegetarier, Vegetarierin. Es gibt den Grundsatz der Gewaltfreiheit. Und es gibt auch das Prinzip des Zölibats, was ja für Laienbewegungen eher ungewöhnlich ist.
Ja, wir haben ein paar Lebensregeln, das sind nicht so viele, aber es gibt Lebensregeln, keine Frage. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir uns täglich weiterbilden, dass wir täglich den Geist trainieren, den Geist im Geist etwas aufnehmen, den Geist bereichern, wie man das nennt. Dann dieser Bereich der, ja, wir sind Vegetarier, wir propagieren diese vegetarische Ernährung und ja, unsere Lehrer und Lehrerinnen, diejenigen, die den Service in den Centern machen, die leben alle aber freiwillig, enthaltsam oder zölibatär, das gehört dazu und es gibt aber auch viele, die leben in Familien, da üben wir keinen Druck aus. Also es wird kein Druck auf Menschen ausgeübt, ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das, sondern das ist eine natürliche Entwicklung dahin. Und auch, es gibt's auch ab und an, dass Lehrer dann wieder in Beziehungen gehen, auch in nahe Beziehungen, aber die hören dann natürlich auf zu lehren. Dann kommt man nicht mehr in dieses, was wir nennen Seelenbewusstsein, kommt man dann nicht mehr rein, weil man dann sehr stark mit den körperlichen Dingen eben beschäftigt ist und gebunden ist.
Also es ist nicht eine Abwertung von Körperlichem per se.
Nein, 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 nein. Wir gehen davon aus, dieses spirituelle Wesen, dieses seelische Wesen, wie man es oft nennt, lebt in diesem Körper und hat er das Zuhause. Und wir achten auf den Körper, gerade was die Ernährung anbelangt, achten wir sehr drauf, auch was die Bewegung anbelangt. Also man hat eine Verantwortung für den Körper auf alle Fälle. Es ist gar keine Ablehnung von dem Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Mhm. Das ist die Botschaft des Raja Yoga. Wir sind nicht dieser Körper. Mhm. Wir sind dieses spirituelle Wesen, was in diesem Körper lebt. Und dieses Bewusstsein, das gilt es zu kultivieren in diesem Leben. Mhm. Das wird im Raja Yoga Seelenbewusstsein genannt.
Geht es in eine ähnliche Richtung wie Vorstellung von Seele im Christentum?
Ja, außer dass die Christen wissen natürlich nicht, was die Seele ist. Nach dem Raja Yoga ist ein kleiner, winzige Quelle von Licht. Ein metaphysisches Wesen, ein Wesen, was eben nicht aus diesen materiellen Elementen stammt.
Und das wohnt sozusagen in unserem Körper.
Ja. Ja.
Solange wir leben.
Ja, solange wir leben, lebt dieses spirituelle Wesen, dieses Lichtwesen, ein kleiner, winziger Lichtquelle, lebt im Gehirn. Mhm. Und steuert diesen Körper und ist eben ursprünglich sowas wie Meister auch, ne?
Mhm. Ja. Und es geht dann in der spirituellen Praxis darum, diese Meisterschaft und diese Steuerung möglichst gut, so dass sie mit allem Lebendigen in einer guten Verbindung steht, zu verwirklichen.
Ja. Ganz genau. Wir sind auch miteinander auf der Welt. Wir alle sind miteinander verbunden. Wir sind auf dieser Seelenebene, sind wir miteinander verbunden. Wir sind da sowas wie Geschwister vielleicht, ja? Wir alle sind aus demselben Ursprung, kommen wir. Und unsere Aufgabe auf der Welt ist die, dass wir diese Welt auch erhalten, ja? Dass wir uns gut um diese Welt kümmern. Und das ist nach dem Raja Yoga mit Frieden möglich. Also Frieden ist die ursprüngliche Natur dieses seelischen Wesens. Es ist innerer Frieden, Mitgefühl, aber auch Glück.
Darf ich mal fragen, wie enthaltsam lebst du denn?
Ja, ich lebe enthaltsam, ja.
Mhm. Und du hast das Gefühl, das hilft dir bei deinem spirituellen Weg?
Ja, also ich bin ja nun hier in diesem Center aktiv und ich brauche auch Zeit dafür. Und ich brauche auch Zeit für die Praxis. Ich werde auch öfter eingeladen hier und dorthin, muss dann auch immer wieder mal reisen. Und das hilft mir sehr, ja. Unterstützt mich. Also ich fühle damit gar keinen Zwang irgendwie. Mhm.
Ja.
Und das würde ich gern nochmal dazu sagen. Dieses zölibatäre Leben darf kein Zwang sein. Mhm. Das darf keine harte Arbeit werden. Überhaupt der Raja Yoga, der wird genannt Easy Raja Yoga. Mhm. Ja? Mhm. Es ist kein harter, disziplinierter Weg. So wie wir leben, das kommt aus dem Inneren heraus. Und sobald es beginnt, eine harte Disziplin zu werden, wird es schwierig für Menschen.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also das beobachte ich auch so in meinem Umfeld. Da spreche ich auch viel mit Freundinnen und Freunden drüber, dass es extrem wichtig ist, bei sowas wie Meditation die Freude zu bewahren und nicht in so eine eiserne Disziplin zu gehen.
Die Freude und auch die Entspannung.
Ja.
Wo immer und wie immer wir leben, sagen wir mal, man lebt in einer Familie, da ist auch die Entspannung sehr wichtig.
Absolut, klar.
Ja.
Und manchmal aber auch sehr schwierig, also wenn man arbeitet und Kinder großziehen muss, also auch das beobachte ich in meinem Freundeskreis, das ist eine große Belastung für viele.
Naja, was sind Belastungen? Belastungen haben sehr viel mit innerer Einstellung zu tun. Wie gehe ich an etwas heran? Erwarte ich etwas? Oder, Oder bin ich so, sagen wir mal, wenn ich Kinder habe, wie viel erwarte ich, wie viel setze ich diese Kinder unter Druck? Oder inwieweit lasse ich die Kinder auch mal so sein, wie sie sind? Das ist ein wirkliches Training. Von Anfang an, als ich angefangen habe, war das eins der ersten Inhalte, mit denen ich mich ganz intensiv auseinandergesetzt habe, ist immer nur das Gute zu sehen. Das nennt man sowas wie einen geistigen Hausputz, ja? Dass man diese inneren Einstellungen wirklich vom halb leeren zum halb vollen Glas wendet, ja, wie es im positiven Denken immer so beschrieben wird. Das ist aber wichtig. Das ist wichtig für uns Menschen, sowas, dass wir eine Einstellung haben von gut tun und auch gut sein und auch das Gute in anderen sehen.
Ich stimme dir total zu, dass es total wichtig ist, aber es kann ja auch was Zwanghaftes werden, dieses Positive zu sehen. Also wenn ich nur noch das Positive sehe und das Negative nicht mehr, dann finde ich, wird es auch schwierig.
Also wir müssen Dinge ansprechen können, wenn Dinge irgendwie schräg oder nicht gut laufen. Aber wie spreche ich sie an? Ja, spreche ich sie aus einem inneren Gefühl des Ärgers an oder spreche ich sie aus einer inneren Haltung heraus an, etwas zu klären, etwas zu besprechen, etwas, ja, miteinander wieder auf einen Track, auf einen Weg zu kommen, ja. Das heißt nicht, dass man, wenn man Dinge, die irgendwie schräg laufen, dass wir die nicht ansprechen. Also nicht hier Think Pink, das machen wir auch nicht.
Mhm. Aber eben, wie du gerade so schön gesagt hast, es kommt auch dann darauf an, wie ich den Mitmenschen oder den Dingen, die ich kritisiere, mit welcher Haltung ich denen begegne.
Ja, unbedingt. Diese Begrüßung in der Raja-Yoga-Meditation ist ja schon Om Shanti. Mhm. Om heißt ich, dieses spirituelle innere Wesen, ich bin Frieden. Ja, dass wir aus diesem inneren Frieden heraus agieren, das ist, so denke ich, immer wichtiger in der heutigen Zeit.
Was heißt das für dich ganz konkret?
Ja, das heißt, in jedem Moment, in jeder Situation sammle ich mich in diesem inneren Frieden und agiere erst dann. Also, dass diese Impulsivität, diese Dinge irgendwie, dass wir die umsteuern lernen, ja? Nicht aus der Wut heraus handeln, nicht daraus handeln, jetzt jemandem eins auswischen zu wollen, weil der mir was getan hat. Also so, das ist so diese Bewusstheit wieder erlangen.
Ja, ja. Wie bist du denn zu den Brahma Kumaris gekommen?
Ich habe direkt nach meinem Studium, habe ich eine Indienreise gemacht und habe mir meine Flöte eingepackt und dachte, du lernst jetzt in Indien nochmal Flöte dazu, weil mir die indische Musik sehr, sehr gefallen hat. Und ich habe da auch einen Lehrer gefunden in Indien und habe mit dem geübt und der hat mir gesagt, Mensch, Sie sind ziemlich talentiert, versuchen Sie doch mal, ob Sie noch ein Studium, Musikstudium noch anschließen. Und dann bin ich nach Benares gereist, das ist ja die größte Uni für Musik, also die wichtigste in Indien. Und dort habe ich alte Freunde getroffen und die haben mich eingeladen in so ein Center der Brahma Kumaris. Und ich war, wenn ich das ehrlich sagen darf, ich war die indische Spiritualität, die ich so aus Deutschland kannte, die hätte mich nicht angesprochen mit den Meistern, mit den Gurus, mit den Kleidern, die man da trug und den ganzen Dingen, die damit verbunden waren. Das hätte mich nicht angesprochen. Aber dieses Center, das hat mich schon angesprochen. Das war im ersten Stock und war wie so eine Oase. Unten war eine Schule. Und das Center war im ersten Stock und meine Freunde, die saßen da auf so einer Terrasse und luden mich auch ein, mit ihnen auf der Terrasse zu sitzen. Und um mich rum waren diese Bilder, die wir auch hier haben, aber in einem indischen Stil. Und ich dachte, das Ganze hat was. Ja, ich dachte sofort, das hat was, was du nicht kennst, was du noch nie so erlebt und erfahren hast. Und dann kam jemand aus diesem Center und sagte, ob er mir mal ein paar Bilder erklären kann. Habe ich gesagt, ja, gerne. Und am Abend bin ich dann in meine Unterkunft gegangen und am nächsten Morgen haben sie mich eingeladen, dass ich wieder hinkommen kann, bin ich wieder hingekommen. Und so bin ich dann dazu gekommen, ja. Und das hat mich sofort sehr berührt.
Und bist du dann auch sehr schnell in die spirituelle Praxis eingestiegen? Also hast du angefangen zu meditieren zum Beispiel?
Ja, ich bin sehr schnell eingestiegen. Das war für mich sehr, sehr einmal auf der Erfahrungsebene des Erlebens, aber auch auf der Ebene des Begreifens und der Erkenntnis war das beides für mich gleichermaßen wichtig. Ja, ich bin sehr schnell eingestiegen, ja.
Und bist du dann auch länger geblieben? Bist du dann zum Beispiel auch in einen Ashram oder ein Retreat-Center gegangen?
Ja, ich bin dann in das Hauptzentrum mit meinen Freunden gefahren. Die haben gesagt, du, wir fahren ins Hauptzentrum, komm doch mal mit, wenn du möchtest. Ich hatte gerade meine Prüfung an der Uni hinter mir und hatte Zeit. Hab ich gesagt, ja, okay, ich komme dann mal mit euch. Und dort war das damals noch wirklich klein. Das war ein wirklich kleines Zentrum damals. Und da waren vielleicht 500-600 Personen, mehr waren da damals nicht. Und mich hat diese spirituelle Lebenspraxis sehr, sehr berührt und auch inspiriert von Anfang an.
Was genau meinst du?
Ja, dieser Lebensrhythmus, dieses morgens meditieren, dann dieses Lernen am Morgen. Dann hatten wir Zeiten, was man nennt Karma-Yogi. Karma-Yoga ist eins von diesen acht Pfaden oder acht Wegen. Dann haben wir mitgeholfen beim Gemüseschnippeln, bei dem und jenem. Und wir hatten dann auch Lectures. Also es wurde sich gut um uns gekümmert. Wir haben dann dort auch zusammen gegessen und abends haben wir dann nochmal meditiert. Also mir hat das gut getan, dieser Lebensrhythmus, diese Lebensweise.
Mhm. Und hast du den dann direkt mitgenommen, zurück nach Deutschland?
Ja, ich bin dann nach Deutschland gekommen und bin dann nach Frankfurt gegangen und habe dort dann direkt weitergemacht, ja.
Gibt's oder gab's damals da auch schon ein Zentrum der Brahmakumaris?
Ja. Ja, Frankfurt war das erste in Deutschland.
Mhm. Und dann hast du dich angeschlossen und warst auch gleich da engagiert?
Ja. Ich war da sofort engagiert, ja. Ich habe dann schnell angefangen, Kurse zu machen. Also dann hat wohl meine Lehrerin gesehen, bei ihr liegen Potenziale. Und dann habe ich eben relativ schnell schon angefangen, Kurse zu machen und habe mich da eingegeben, ja.
Also es hat sofort auch hier in Deutschland dann einen relativ großen Teil deines Lebens bestimmt.
Ja, ich habe dann auch angefangen zu arbeiten natürlich, hatte dann meine Tätigkeit. Und habe halt diesen Raj Yoga praktiziert, ja, und habe das integriert, den Raj Yoga in das Leben. Mhm. Ja.
Du hast eben auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass die Brahmakumari-Bewegung in Indien sehr, sehr groß ist.
Ja, das ist die größte Bewegung, Gemeinschaft, Organisation, Institution, wie immer man es nennen möchte, für Yoga und Meditation in Indien, ja, mit 8.000-9.000 an Centern. Ja, für alle Menschen, jeder Volksgruppe, jeden Hintergrund ist ganz unabhängig von Kaste, von Herkunft, von Bildung. Ja, gibt's die Center überall, ja. Mhm. Mit sehr vielen Aktivitäten in Indien.
Und es ist auch auf den indischen Hintergrund bezogene Modernisierungsbewegung.
Ja, es ist eine Modernisierungsbewegung des Hinduismus, ja. Es hat also jetzt nicht zu tun, was man sich so mit indischer Religiosität vorstellt, mit den Gottheiten oder mit den Mantren oder mit den langen Pilgerreisen. All das gibt's bei der Brahmakumaris nicht. Das ist nicht nötig.
Und wie groß seid ihr ungefähr in Deutschland?
Also wir haben in Deutschland ungefähr 10 Center, wenn ich so mal nachdenke. Und wir haben ein Retreat Center in der Nähe von Göttingen, was sehr gut besucht wird. Da ist jede Woche ist da ein Retreat. Außer im Februar, da wird renoviert. Da kommen alle zusammen und helfen bei der Renovierung. Da gibt's auch einen Garten dabei. Da gibt's auch eine kleine Landwirtschaft dabei. Da gibt's eine Obstwiese. Das ist sehr schön im Harz gelegen. Und da finden viele Aktivitäten statt.
Eine Besonderheit der Brahmakumaris ist ja, dass die Bewegung, also der organisierte Teil der Bewegung eigentlich von Anfang an von Frauen geführt worden ist, richtig?
Ja. Das ist so. Das ist bis von Anfang bis heute ist das so. Die Verwaltung, weitgehend auch die Lehre, liegt in den Händen von Frauen. Das, man kann sagen, Direktorium der Brahma Kumaris sind Frauen, ja.
Merkst du da einen Unterschied im Führungsstil zu anderen Organisationen, mit denen du zu tun hast und die vielleicht von Männern geführt werden?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ja, ich denke schon. Also ich bin ja stark in dem interreligiösen Bereich zu Hause und in mehreren dieser Gruppen, dieser Dialoge, die wir da führen, da ist das schon ein Thema, was dürfen Frauen nicht, welche Aufgaben haben Frauen nicht. Und bei der Brahma Kumaris haben die Frauen eben diese Aufgabe der Lehre, der auch der Verwaltung, der, die tragen das weitgehend weiter.
Ist das denn auch ein Aspekt, der dich angesprochen hat von Anfang an?
Ich glaube schon, ja. Obwohl dieses Center, wo ich da begonnen habe, war ja ein Center, da war Guptaji, so heißt er. Das ist ja nun ein Mann, ja, Guptaji. Und der, der mir die ersten Bilder erklärt hat, war auch ein junger Mann. Aber ich habe dann in unserem Hauptcenter in Rajasthan ist das, in der Nähe von Mount Abu, habe ich dann schon deutlich gemerkt, es sind Frauen, die da im Vordergrund stehen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Männer da keine Aufgabe haben, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Es gibt sehr, sehr erfahrene, auch Rajyogis von den Männern, aber die treten dann oft so ein bisschen zurück und sind etwas im Hintergrund. Es wird so ein Slogan der Brahma Kumaris ist, wenn die Frau sich erhebt, wird die Welt sich erheben.
Mhm.
Ja. Wenn die Frau in ihre Kraft kommt, in ihre Shakti kommt. Ne? Deshalb, wir arbeiten viel mit Frauen.
In welcher Form zum Beispiel?
Naja, in der Form zum Beispiel, dass wir ein großes Programm haben, das heißt Values in Education. Das sind Werte in der Erziehung. Wir arbeiten intensivst mit, es gibt auch Kinderwebseiten für Kinder, mit Kindern meditieren. Wir haben ein großes Programm für Frauen in Führungspositionen, dass die in Retreats kommen, dass die ihre innere Kraft mobilisieren lernen und aktivieren lernen.
Und findet das auch in Deutschland Zuspruch?
Ja, das findet in Deutschland Zuspruch. Wir haben mehrere Retreats im Jahr zwei Retreats im Jahr für Frauen in Führungspositionen in unserem Retreat Center und auch Minimum eines in Oxford in dem Retreat Center. Das sind dann internationale Frauen, die dann da zusammenkommen. Ja, das ist ein weltweites Netzwerk, was da aufgebaut worden ist.
Generell spielt ja gesellschaftliches Engagement für Brahma Kumaris eine große Rolle. Kannst du da vielleicht noch sagen, in welchen Feldern ihr da noch aktiv seid und wie sich das auch mit eurer Spiritualität verträgt oder wie das vielleicht auch getragen wird von der Spiritualität?
Also hier in Deutschland, ja.
Oder auch weltweit?
Also weltweit sind natürlich unglaublich viele Programme in Indien, in Australien, in den USA, auch in London, in UK. Da wird sich je nach Situation konzentriert. In Indien wird sehr stark gearbeitet mit der Integration in die Berufsgruppen, zum Beispiel in dem Bereich Medizin, in den Bereich Lehre, also Lehrer, Sozialarbeiter, in den Bereich auch Landwirtschaft mit dem Yogic Farming, dass die also Yoga, Meditation in den Landbau integrieren. Es gibt ein großes Programm dort für Suchtentwöhnung in Indien mit sehr guten Resultaten. In den Bereich auch Polizei und Armee arbeiten wir intensivst, dass diese Menschen wirklich aus dem inneren Frieden heraus versuchen zu handeln, aber trotzdem ihre Aufgabe erfüllen. Wir arbeiten dort mit unterschiedlichen Verwaltungsberufen, auch mit IT, arbeiten jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, ja, wird jetzt auch gefüttert. Das ist Indien. In Deutschland arbeiten wir weitgehend im Bereich Frauen, im Bereich interreligiöse Dialoge, im Bereich Umwelt und Gesundheit. Da gibt's den Slogan, don't change the climate, change your mind. das haben wir von Anfang an in die gesamte Umweltdiskussion reingebracht. Anfangs wurde über uns gelacht, wenn ich das ehrlich sagen darf. An den ersten Umweltkonferenzen, in denen wir teilnahmen, haben die Leute gedacht, was machen denn diese Meditierenden hier?
War das noch in den 80er Jahren?
Nein, es war in den 90er Jahren. Mhm. Was machen denn diese Meditierenden hier eigentlich mit ihrer Idee, dass man das Mindset ändert? Und was soll das im Zusammenhang in der Umweltdiskussion haben? Aber das ist jetzt mittlerweile so weit, dass selbst UNICEF diesen Slogan nimmt. Wir arbeiten intensiv von Deutschland ausgehend in Indien mit dem Thema Solarenergie. Da gibt's ein sehr großes Projekt mit einem Ministerium und einer Solaranlage in Indien, eine Riesensolaranlage. Das hat sich dorthin entwickelt, dass jetzt diese Solarkocher in Indien weitergegeben werden. Also es gibt auch diese Verbindungen von Deutschland nach Indien, von Indien nach Deutschland. Aber wie gesagt, in Deutschland arbeiten wir weitgehend im Bereich Frauen, im Bereich Umwelt, im Bereich Interreligiosität und in dem Bereich Values in Education, Werte in der Erziehung.
Hast du denn das Gefühl, du hast ja gerade gesagt, dass euch in der Umweltbewegung jetzt nicht mehr so die Skepsis entgegenschlägt wie noch in den 90er Jahren. Hast du das Gefühl denn auch in anderen Bereichen, dass es da eine größere Offenheit euch als Brahma Kumaris gegenüber, aber vielleicht auch Spiritualität generell gegenüber gibt?
Ja, die Welt öffnet sich für Spiritualität auf alle Fälle.
Woran merkst du das zum Beispiel?
Wir haben sehr viele interessierte Menschen, die zu uns kommen, und du kannst jetzt überall, kannst du über Meditation sprechen, selbst mit Kindern meditieren, Lehrer meditieren, Ärzte meditieren. Jeder weiß, Meditation hilft mir in meinem Leben, hilft mir, mein inneres Gleichgewicht zu bewahren und vielleicht auch zu finden.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass Meditation von vielen auch sehr säkular betrieben wird. Also ich glaube, viele würden wahrscheinlich nach wie vor sagen, ja, ich meditiere zwar jeden Tag, aber ich sehe das jetzt nicht als eine spirituelle Praxis an, oder?
Das kann durchaus sein, ja. Warum nicht?
Würdest du denn sagen, da gibt es einen qualitativen Unterschied, ob ich jetzt meditiere und das spirituelle Praxis nenne oder ob ich einfach meditiere?
Also was ich selbst dazu denke, ist, dass jeder Mensch hat einen eigenen Weg und jeder findet auch den eigenen Weg auf irgendeine Art und Weise. Viele suchen eben lange, lange, bis sie da ankommen, wo sie wirklich hingehören und wo sie sich wohlfühlen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass man irgendwie nur unter bestimmten Umständen sich spirituell entwickeln kann. Wir hatten das jetzt kürzlich unsere Leitung ist in London und in England, Sister Jainty heißt die. Und mit der haben wir immer mal solche Revisions von den Lehren. Dann machen wir so eine Stunde, da können wir sie fragen und dann antwortet sie was. Und sie wurde nach Folgendem gefragt. Unsere Senioren, also die 1936 angefangen haben, da ist die letzte jetzt verstorben. Und die waren sowas wie das Fundament der gesamten Bewegung. Und oft ist es so, wenn solche Gründungsmitglieder oder der Gründer, wenn die versterben, dann wird es schwierig in so Organisationen. Ja, dann kommen Machtkämpfe und dies und jenes. Und jetzt ist die letzte verstorben. Dadi Ratan Mohini heißt sie. Die ist im April verstorben, also ganz kürzlich. Und jetzt ist keiner dieser mehr da. Und sie wurde dann gefragt, sie kam ja aus Indien, ja, wie ist das denn jetzt für Neuankömmlinge? Und sie sagt, es ist kein Unterschied. Ja, es ist kein Unterschied, wie und wo man lernt und wer da ist. Wenn man bereit ist zu lernen, kann man lernen.
Mhm. Nochmal zurück auf meine Frage. Das ist auch was ich mich oft frage. Vielleicht ist es für sowas wie Meditation oder auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung auch gar nicht so wichtig, ob ich das jetzt eine spirituelle Praxis nenne oder nicht. Oder wie siehst du das?
Du meinst vom Begriff her oder wie?
Ja. Ja.
Nee, das kann man nennen, wie man will.
Okay.
Das ist da nicht wichtig.
Ja. Weil zum Beispiel sowas wie gewaltfreie Kommunikation, man kann das als eine spirituelle Praxis nehmen, muss man aber nicht.
Ja, das ist so. Das ist im dritten Gebiet des Raja Yoga, das ist das Dharana, da wäre diese gewaltfreie Meditation angesiedelt. Vielleicht, ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstehe, aber wir können uns entwickeln aus den verschiedensten Richtungen her. Man kann sich entwickeln vom Bereich Dharana, indem man zum Beispiel intensiv praktiziert, gewaltfrei zu meditieren. Das ist ja dieser.
Zu kommunizieren, meinst du?
Zu kommunizieren, ja. Indem man gewaltfrei kommuniziert. Oder indem wir uns innerlich so ein Ziel setzen, ich bleibe heute friedlich, egal was passiert. Dann entwickeln wir uns von diesem Dharana-Aspekt hier. Wir können es auch entwickeln vom Bereich der Weisheit her, indem ich mir zum Beispiel etwas verinnerliche, was mir heute wichtig ist. Also heute in unserer Lecture heute Morgen war zum Beispiel die Philosophie des Karma wichtig. Ja, da wurde es so ganz klar, was immer wir tun, da kommt dann eine Rückgabe auf uns zu. Und wenn ich sowas in meinem Leben verinnerliche, dass ich diese Philosophie des Karma jetzt mal im Hintergrund habe für heute, dann werde ich auch mich entsprechend verhalten an diesem Tag. Dann werde ich wirklich alles versuchen, niemandem Leid zuzufügen. Oder ich werde auch achtsam sein, dass ich kein Leid aufnehme. Ich werde auf mich achten. Man kann sich auch entwickeln aus der Meditation her, die man wirklich immer wieder, was ich vorhin sagte, in diesen meditativen Zustand kommt, ja. Und der vierte Bereich, der Service, entwickelt sich aus den ersten dreien. Das kann man nicht ohne die Grundlage machen, von Meditation, von Dharana, also wir können nicht so aus uns selbst dauernd nur Service, Service, Service machen. Mhm. Das geht nicht.
Ja, weil irgendwann geht dir die Kraft aus.
Irgendwann geht die Kraft aus und irgendwann ist das nicht mehr gesund für uns selber.
Hast du denn das Gefühl, es ist wichtig für euch als Brahma Kumaris oder für dich auch ganz persönlich, was zu glauben? Also was für wahr zu halten, was vielleicht nicht unbedingt beweisbar ist? Oder spielt es gar nicht so eine große Rolle für das, was du tust im Leben, in deiner spirituellen Praxis?
Was verstehst du unter Glauben genau?
Naja, sowas wie zum Beispiel die Vorstellung von einer transzendenten Göttlichkeit oder einer Unsterblichkeit eines göttlichen Funkens, einer Seele, solche Glaubensdinge.
Ja, also spreche ich von mir aus. Was ich denke, ist, dass es kein Glaube, sondern es ist eine Erkenntnis und es ist eine Erfahrung. Erkenntnis und Erfahrung. Und das beides, das kommt zusammen und wird dann zu einer inneren Gewissheit.
Und die treibt auch deine spirituelle Bewegung, deinen eigenen spirituellen Weg an?
Ja, auf alle Fälle, ja. Mhm. Ja. Es ist also eine Erfahrung, ne?
Mhm. Ja.
Aber es ist auch eine Erkenntnis. Mhm. Es ist auch, hat auch was mit einer inneren Logik auch zu tun. Mhm. Ja.
Gibt's denn, wenn du sagst, Erfahrung ist so wichtig, gibt's denn für dich zum Beispiel zentrale spirituelle Erfahrungen, die dich auf deinem Weg vorangebracht haben?
Ja, auf alle Fälle. Erfahrungen aus der Stille heraus. Erfahrungen aus der Meditation heraus, Erfahrungen auch von Synchronizität, ja, das gibt's.
Was meinst du damit?
Synchronizität. Ich gebe mal ein Beispiel. Gestern Abend schaue ich auf mein Handy und sehe da, eine gute Freundin aus Australien hat angerufen. Und da denke ich, du hast doch an sie gedacht, ja? Du hast an sie gedacht, gerade an dem Tag oder sogar schon einen Tag vorher. Und heute Morgen habe ich sie angerufen und habe gesagt, Mensch, wie geht's? Was denn? Hat sie gesagt, du, ich wollte einfach nur mal kurz mit dir sprechen. Oder jetzt zum Beispiel mit der Familie. Ich habe Schwester, ich habe Kinder dort, ja, Eltern, also was. Und ich war in dieser Woche sehr, sehr beschäftigt, auch das letzte Wochenende, wirklich richtig dolle beschäftigt. Und ich habe an das Kind, an das älteste Mädchen immer wieder gedacht. Und gestern Abend checke ich mal die WhatsApp und da lädt mein Neffe dazu ein, sagt, du, wir feiern ihren Geburtstag nach. Und da habe ich gedacht, Oh, du hast dir ihren Geburtstag vergessen mit all diesen Dingen, die du da zu tun hattest. Aber es war was angekommen, ja? Es war was auf dieser Ebene, auf dieser Seelenebene, wie wir das nennen, war was angekommen, ja? Und so stelle ich das immer wieder fest, so Synchronizitäten, ja?
Mhm.
Also ich gehe auch immer wieder gern raus und treffe Menschen, weil mich das erfreut, ja? Mhm. Weil ich da sind immer so Synchronizitäten drinne, ja, wo ich mich dann freue, jemanden zu treffen oder zu sehen oder sowas. Mhm. Das ist so dieses Belonging. Wir als menschliche Wesen, wir gehören irgendwie zusammen, ja.
Du hast eben auch angesprochen, dass auch Erfahrungen aus Stille und Meditation wichtig waren. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
Diese Erfahrungen, die ich dann zum Beispiel mit der Synchronizität mache, die kommen aus der Stille heraus.
Mhm.
Ja. Aber du meinst selbst aus der Meditation heraus, ja?
Zum Beispiel.
Ja. Also in der Meditation habe ich unterschiedliche Erfahrungen. Die Meditation ist ein sehr weites Feld. Ja, das ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, die ist so und so. Und jeder von uns entwickelt auch die Meditation selber. Bei uns ist es nicht so, dass man verschiedene Ebenen von Meditationskursen macht, sondern es ist im Grunde eine Methode der Meditation und wir entwickeln die dann weiter. Und diese Meditationsmethode ist sehr, sehr einfach. So, diese Meditationsmethode ist sowas wie ein geistiges Aufräumen, ja? Da fallen Dinge von uns ab. Also ich zum Beispiel, ich kenne keine Sorgen. Ich kenne sie nicht.
Wow.
Ich habe auch keine so Belastungen aus der Vergangenheit, so gut wie keine. Ja. Wenn ich meine Schwester treffe, dann spricht sie manchmal über Sachen aus unserer Kindheit, dies und jenes. Da sage ich, du, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Und dann sagt sie, ach, wie machst du das nur? Also ich kann Dinge aus der Meditation ruhen lassen, ohne dass sie mich weiter irgendwie tangieren. Ja?
Ja, das ist was ich auch kenne aus meiner Meditationspraxis. Also ich würde auch dir absolut zustimmen, dass Meditation, also in der Tradition, in der ich es praktiziere, auch ganz viel mit so einem inneren Aufräumen zu tun hat, mit so einer ständigen Psychohygiene im Grunde.
Ja, es ist eine Psychohygiene. Und ich gewinne auch wirklich Kraft aus der Meditation. Also ich gewinne auch eine wirkliche Zuversicht zum Leben, zu anderen, zu dem, was so auch ansteht. Und dieser stille Raum ist sowas wie unser Safe Place. Ja, dem können wir können jederzeit in diesen stillen Raum eintreten und wir sind dort sicher, wir sind dort geschützt, wir sind dort auch frei, ja? Frei von Sorgen, Nöten, frei von allem Möglichen, ja?
Also das heißt, dir geht es so mit deinem inneren Raum?
Ja, ja.
Ich glaube auch, also mir geht es auch stark so, aber ich glaube schon auch, dass es für viele Menschen wichtig ist, diesen stillen Raum erstmal freizuräumen, vielleicht zu finden. Also gerade wenn man schwer traumatisiert ist oder schlimme Erfahrungen gemacht hat, glaube ich, ist es ein ganzes Stück Arbeit, erstmal Zugang zu finden zu diesem stillen Raum. Oder siehst du das anders?
Ja, das sehe ich genauso. Also bei Angststörungen, bei Traumata und so weiter, kann es wirklich sein, dass Meditation da gar nicht helfen kann.
Ja.
Da braucht man vielleicht erstmal einen Psychologen, eine Psychologin, jemand, der oder die einem hilft, erstmal die Dinge überhaupt bewältigen zu können, wenn die so tief sind. Also ich gehe nicht davon aus, dass man alles mit Meditation automatisch lösen kann.
Ja, nee, ich auch nicht.
Also wir haben jetzt jemanden bei uns, eine Rajyogini aus Schweden kommt, die hat eine Trauma-Ausbildung dazu gemacht. Und wir werden jetzt mal das erste Retreat mit ihr machen, mit Traumatas und Rajyoga-Meditation. Ich werde da hingehen und ich werde mich damit jetzt mal intensiv beschäftigen, weil immer mehr Menschen haben Traumatas. Und für die kann Meditation eine wirkliche Überforderung sein. Da kommt der Geist ja gar nicht zur Ruhe.
Ja.
Wie soll man das denn hinkriegen, ja?
Ja?
Wenn man immer wieder von den Dingen aus der Vergangenheit aufgewühlt wird.
Mhm. Eine Sache, auf die ich noch gestoßen bin bei meiner Recherche über die Brahma Kumaris, ist eine Vorstellung von so 5000-jährigen kosmologischen Zyklen der geschichtlichen Wiederkehr sozusagen. Ist es besonders wichtig für euch tatsächlich?
Also dieses zyklische Weltbild, das ist ja eigentlich normal, oder? Wir haben einen Tag, der verläuft in einem Rhythmus. Wir haben ein Jahr, das verläuft in einem Rhythmus. Auch ein Leben verläuft in einem Rhythmus. Ne? Wir sind irgendwann ein kleines Kind, wir werden ein Erwachsener, wir werden älter und irgendwann werden wir so alt, dass wir gehen. Es ist auch, also dieses rhythmische Weltbild, das ist uns schon ganz, ganz wichtig. Also, dass die Entwicklung nicht linear verläuft, dass wir jetzt denken, wir sind die Krönung der Schöpfung, das denken wir nicht, sondern das ist ein Zyklus. Und das ist, glaube ich, auch was sehr Feminines. So, es ist so eine Welt, so eine feminine Sicht, dass man so in Zyklen denkt, ja. Jetzt diese 5000 Jahre, das ist eine Sache, die kann man akzeptieren oder nicht akzeptieren. Es ist kein Muss, dass man die akzeptiert. Also mir erscheint es logisch. Ja, es ist logisch. Also Christus kam vor ungefähr 2000 Jahren, ja, Buddha vor ungefähr 2500 Jahren, ja. Und die andere Hälfte ist halt ein anderer Bewusstseinszustand. So gehen wir davon aus. Wir gehen davon aus, dass es eine Welt, dass es eine Zeit auf der Welt gab, in der es keine Religion gab, in der es natürliches Seelenbewusstsein gab, in der es sowas wie ein friedliches Leben auf der Welt miteinander gab, ne? Und dass Religionen dann eben kommen, wenn der Mensch sie wirklich braucht, ja? Wenn er nicht mehr dieses natürliche, friedliche Seelenbewusstsein in sich trägt, dann braucht man nach dem Rajyoga dann braucht man Religion, die einem einen Weg weist, die einem eine Struktur weist, die einem sagt, das ist falsch, das ist richtig und so weiter. So sollt ihr leben und so sollt ihr nicht leben.
Und das heißt, wir sind jetzt im Moment ungefähr in der zweiten Hälfte von so einem Zyklus?
Wir sind im Übergang, ja.
Zur zweiten Hälfte?
Wir sind im Übergang jetzt zur ersten Hälfte wieder.
Ach so, du würdest sagen, gerade geht ein Zyklus zu Ende?
Ja. Also wir haben das ja vorhin schon mal besprochen. Das merkt man daran, dass die Welt sich natürlich verspiritualisiert.
Okay.
Man merkt, also als ich angefangen habe mit der Meditation vor mehr als 40 Jahren, war Meditation was äußerst Exotisches.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Es war wirklich exotisch. Also auch die ganze Lebensweise, das war irgendwie, Leute haben gedacht, das ist ein bisschen komisch, das Ganze. Und jetzt ist das wirklich weit verbreitet. Man kann mit jedem über Meditation sprechen, was wir vorhin auch hatten. Ne? Menschen meditieren im Internet, manche suchen eine Gemeinschaft, andere gehen ab und an in ein Retreat-Center. Jeder findet so seinen Weg. Manche kommen auch zum Christentum, manche kommen zum Buddhismus, also je nachdem. Aber man merkt, es verspiritualisiert sich was. Ja.
Okay, also an einer Stelle muss ich dir gerade noch kurz widersprechen, weil du sagtest, zyklisches Weltbild wäre sozusagen das Normale. Also ich habe es immer so verstanden, das christliche Weltbild ist nicht zyklisch. Das christliche Weltbild ist linear.
Ja.
Es gab Christus und es gibt dann irgendwann die Apokalypse und dazwischen leben wir und irgendwann ist Schluss.
Ja, deshalb, normal meine ich mit den Indigenous-Völkern. Für die vorchristliche Denkweise.
Ja.
Für die ist es vollkommen normal, ja.
Ja.
Das meine ich mit normal. Also vorchristlich. Weiß nicht, Buddhismus hat auch ein zyklisches Weltbild, ne? Ich glaube ja.
Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, aber da stecke ich jetzt ehrlich gesagt, in der Kosmologie stecke ich nicht drin.
Das denke ich. Ich denke das ja. Also für das Christentum ist es nicht normal. Aber für das Vorchristliche.
Und ich meine, es ist jetzt, ich weiß, es ist sehr spekulativ, aber worin würde denn für dich dann der Beginn von so einem neuen Zyklus bestehen? Oder worauf steuern wir aus deiner Sicht gerade zu?
Na, wir steuern darauf zu, dass es so eine Art Bewusstseinssprung geben wird, dass es eine Bewusstseinstransformation gibt, hin von dem, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, hin zu einem natürlichen spirituellen Bewusstsein. Völlig natürlich, dass man weiß, ja, ich lebe in diesem Körper und dieser Körper ist mein Haus, ist mein Wohnort, aber ich bin dieses unsterbliche, ewige Wesen und ich trage in mir diesen Frieden.
Mhm. Und du meinst, dieses Bewusstsein wird sich wieder in der Breite durchsetzen oder wird sich in der Breite durchsetzen?
Ja, dieses Bewusstsein wird in diesem, wo wir hingehen, in dieser Zeitenwende wird es auch oft genannt, das wird dann dort natürlich sein, ja. Ein ganz natürliches Bewusstsein, ohne dass man jetzt lange meditieren muss oder sich irgendwie innerlich geistig aufräumen muss, das muss man dann alles nicht mehr. Das ist dann ein natürliches Bewusstsein. So wie jetzt das Bewusstsein für uns Menschen alle, dieses Bewusstsein ist, wir sind dieser Mensch.
Was meinst du damit?
Na, im Moment ist es doch so, wir alle identifizieren uns mit diesem Menschen. Ich bin so und so alt, ich habe den und den Beruf, ich lebe da und da und so weiter. Das sind meine Verwandten, meine Kinder und so weiter. Das, ja? Mhm. Ich und mein, sowas, mhm. Ja?
Ja.
Und dieses veränderte Bewusstsein, was Seelenbewusstsein genannt wird, ist eben ein Bewusstsein, was ein friedliches Bewusstsein ist.
Und das, denkst du, wird sich wieder natürlich einstellen in der,
ja,
in der Breite?
Ja. Ja.
Okay, das ist ja eine erstaunlich optimistische Perspektive, ja, angesichts der vielen Krisen im Moment, oder?
Ja, doch, absolut. Absolut. Mhm. Weil man merkt, wie sehr sich das verbreitet. Man merkt das. Wir haben ja Kontakt zu Menschen aller Richtungen, aller Berufsgruppen und so weiter. Und man merkt, wenn Menschen mal auf so einem Retreat waren, wenn die mal irgendwie öfter mal in das Center kommen, wie natürlich das für die wird. Mhm. Wir merken das doch.
Ja, also da stimme ich dir auch absolut zu. Ich ganz persönlich bin skeptisch, dass das ausreichen wird für eine Transformation, um es mal so zu nennen, für eine Entwicklung der Welt hin zum Guten.
Ja, was soll es sonst sein?
Na, ich glaube schon, dass so Machtfragen eine Rolle spielen. Also ich glaube, wir kommen um Politik nicht rum. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Also vielleicht kurz zur Politik. In Indien ist ja nun eine der größten Demokratien, die es überhaupt gibt.
Und im Moment im relativ schlechten Zustand.
Ja, man kann das sehen, wie man will, aber lass uns darüber mal nicht diskutieren. Aber ich würde gern was mal über Politik, mhm, über Politik sagen. Also in Indien hat eine Präsidentin, die heißt Draupadi Murna. Die praktiziert Raja Yoga seit Jahren, mhm, und die geht sehr offen damit um.
Ja.
Kürzlich war, das hat unsere Jayanti Ben auch gesagt in dieser Revision, kürzlich waren ganz hochrangige Minister in Madhuban gewesen. Die haben einen Draht zu dieser Spiritualität. Und da sagte der Verteidigungsminister, ja, der sagte, wir müssen dahin kommen, dass Soldaten Yogis sind, ja, und Yogis Warriors. Warriors heißt, dass man gegen das Negative Kraft hat, Kraft dagegen setzen kann, mhm, das Negative in einem selber. Also in vielen Ländern der Welt, auch in UK, sind wirklich Politiker, setzen sich damit auseinander und beschäftigen sich damit. Das, so weit sind wir in Deutschland nicht, dass wir da Politiker auf, wir haben aber hier eine Reihe von Wissenschaftlern, eine Reihe von Menschen, die zu Retreats kommen, die etwas in ihrem Leben wirklich aktiv verändern. Und wir haben ja drüber gesprochen, man kann von verschiedenen Richtungen her das Leben verändern.
Mhm. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Also
ja,
ich bin da wirklich zuversichtlich, dass sich da etwas tut. Das sind doch all diese Menschen, die an sich selbst arbeiten, die sich selbst transformieren, die was Gutes in die Welt hineinbringen, das sind doch eine ganze Menge.
Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge, ja, das sehe ich auch so.
Und es wächst auch, ja. Und jeder kleine Bereich ist sehr wichtig. Wir haben mal ein Projekt gemacht, über das würde ich gerne nochmal reden.
Mhm.
Also wir haben.
Darf ich ganz kurz noch eins? Ich habe nur auch, ich habe nur das Gefühl, es gibt leider auch eine ganze Menge Menschen, die sehr viel negatives Moment in die Welt reintragen.
Ja, das gibt es.
Sehr, sehr mächtige Menschen, die sehr viel Negatives in die Welt reintragen. Und ich bin nicht so sicher, dass die, die viel Gutes in die Welt reintragen und an sich arbeiten, an ihrem Frieden arbeiten, am Frieden im größeren Ganzen arbeiten, dass die die Oberhand gewinnen werden.
Also wir haben ein Beispiel jetzt mal Russland. Wir haben in Russland sehr, sehr große Center, sehr groß, in verschiedenen Orten. Auch in der Ukraine haben wir Center. Wir treffen uns dann in Madoban. Ich habe viel zu tun mit diesen russischen Yogis. Da ist keine Diskussion von irgendwie, ihr seid der und ihr seid der. In Russland, wir kriegen immer mal wieder Service News aus Russland. Da sind viele Politiker, die kommen auch in die Center. Also das ist nicht vergebens, was da gemacht wird. Ganz, ganz sicher nicht.
Und trotzdem führt Russland einen brutalen Krieg gegen die Ukraine.
Ja, aber es kommt dann auch wiederum drauf an. Also diejenigen, die in der Ukraine gelebt haben und die von den Rajyogis, die Russen sind, die haben alle die Ukraine verlassen. Das ist, man muss sich dann auch so verhalten, wie die Situation erfordert. Und die aus der Ukraine kommen, die sind dort geblieben. Und die schreiben uns immer wieder, wir sind sicher und geschützt in den Räumen, wo wir leben. Ja? Wir haben die auch mal eingeladen in unser Center nach Moringen, in unser Retreat Center, als dieser Krieg begann. Da kam eine ganze große Gruppe aus der Ukraine und wir haben gedacht, mal sehen, ob da jemand bleibt. Nein, die sind alle zurückgegangen.
Mhm.
Die sind alle zurückgegangen, weil sie diesen inneren Antrieb haben, diesem Land eben diese Energie der Meditation zu geben.
Mhm.
Die sind alle zurückgegangen, ist keiner geblieben, ja.
Mhm. Und seid ihr noch im Kontakt?
Ja, die schreiben immer mal wieder.
Mhm.
Ja, auch aus Syrien. Syrien gibt's ja im Moment auch sehr große kriegerische Bewegungen in Syrien. Haben wir jetzt kürzlich einen Brief bekommen. Das Hauptcenter ist in einem Gebiet, wo wirklich richtig gekämpft wird. Und die schrieben, aber wir sind sicher da. Und die bleiben da und die unterstützen, soweit es geht, mit dieser Meditation.
Mhm. Vielleicht können wir da abschließend auch mal drüber sprechen, wo siehst du denn deinen persönlichen Beitrag in dieser im Moment sehr, sehr konfliktträchtigen Welt?
Also ich sehe meinen Beitrag in zwei Bereichen. Der eine Bereich ist der interreligiöse Bereich. Da bin ich in der Gruppe Frauen aktiv und ich bin im Koordinierungskreis, bin ich reingewählt worden. Was ich da erlebe, ist, dass Menschen aus verschiedenen Religionen auch verzweifelt sind, dass die Hoffnung verlieren. Und da ist, glaube ich, mein Part, der Hoffnung zu geben. Ich rede nicht immer drüber, aber manchmal rede ich auch drüber. Aber ich merke, wie sich Situationen ändern. Wenn ich in dieser meditativen Haltung bleibe, dann ändert sich viel an den Gesprächen. Das ist das eine in diesem interreligiösen Bereich. Der zweite Bereich ist das, was mein Beruf ist, das ist Education, Bildung. Und da trage ich das rein und es geht richtig gut, ja.
Was machst du da genau?
Ja, ich arbeite viel mit Stille da. Und ich arbeite dann damit, wenn jemand schwierig erscheint, dann konzentriere ich mich mehr auf die Person und denke mir, was hat der oder was hat die eigentlich Gutes in sich? Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme, ändert sich unheimlich viel,
mhm, ja.
Oder auch wenn Situationen sehr, sehr angespannt sind, dann sage ich auch mal, jetzt lasst uns mal einen Moment einfach mal still sein.
Mhm.
Ja. Und das wirkt dann immer. Also diese Stille, die wirkt dann, ja. Oder auch speziell im Schulbereich, wenn es da über Tisch und Stühle ging. Also da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, jetzt muss ich aber erstmal ruhig werden hier bei euch. Das wird mir jetzt zu viel. Und dann gucken sie alle und dann kommt dies und jenes und das. Und dann sagt plötzlich jemand aus der Gruppe, kommt, jetzt lasst uns mal wirklich anfangen, wieder konstruktiv zu werden. Es kommt dann von der Gruppe selber. Also so diese Synergien, die kommen da. Ich bin gerade dabei, wir haben eine...
Darf ich nochmal ganz kurz fragen, was ist das Setting, in dem du dann in so Schulklassen bist? Also machst du Meditationskurse für Lehrerinnen, Lehrer und
ganz,
Schulen?
Ganz normal, in meinen Fächern, in meinem Unterricht, nee. Das mache ich nicht. Nein.
Also du unterrichtest, du arbeitest auch als Lehrerin?
Ja. Ja.
Okay.
Ja. Das ist völlig normal und irgendwie, ich rede da nicht drüber, was wir da machen, sondern nur, dass wir was machen und es wirkt, ja.
Mhm. Mhm.
Das wirkt, das ist der zweite Bereich, an dem ich immer wieder experimentiere und mich da richtig freue, wenn das wieder läuft, wieder gut
ja.
geht, ja.
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 Ja, ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer würden sich freuen, wenn sie da auch immer wieder in so eine innere Ruhe kommen könnten.
Ja, ich glaube, ich sollte einen Kurs dazu mehr entwickeln. Also für Erzieher habe ich das schon entwickelt, mit Kindern meditieren.
Mhm.
Verschiedene Meditationsmethoden stelle ich dann vor, weil es ist ja nicht nur eine Methode, die es gibt.
Mhm.
Es gibt ja verschiedene Meditationen, die einen Menschen auch ansprechen. Oder ich bin jetzt aktiv mit einer Kinderwebseite, mit Meditationen, da sind wir dabei, die auf Deutsch zu übersetzen. Das sind sehr schöne Meditationen, also sowas, das mache ich dann da und das macht mir große Freude, ja. Und gerade so jetzt, was so als Neues kommt, wo ich mir denke, wir werden jetzt unser Center einmal nachmittags ab 14 Uhr öffnen und dann so ein Meditation Lab hier mal entwickeln, wo man reinkommen kann, einfach niedrigschwellig Kopfhörer aufsetzen und eine Meditationserfahrung machen kann, sich die Bilder ansehen kann und dann wieder auch gehen kann, ohne dass man irgendwie gebunden ist oder irgend sowas, ja. Da sehe ich so meine Aufgaben drin, ja.
Okay, vielen, vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte.
Vielen Dank.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.